die Marken eigentlich eben, die wollen das nicht mehr ganz so ungenau haben, dass sie keinen Impact auf Sales direkt sehen. Das wollen sie heute schon haben. Natürlich speziell bei denen auch, die online verkaufen, aber grundsätzlich wollen die, die wollen Results sehen. Und ich bin gespannt, wie es jetzt ist, gerade wenn jetzt gerade dieses Bottleneck, das ja gerade ansteht in der Supply Chain und was Produktlieferung angeht, bin ich sehr gespannt, weil da könnte ich ja als Firma sagen, ich gebe jetzt kein Geld in Marketing, weil ich habe ja gar nichts zu verkaufen. Aber dann werde ich aber auch meiner Marke nicht helfen und bin dann vielleicht für eine gewisse Zeit raus.
Willkommen an dieser Alliance Lagerfeuer, dem Podcast zur Kommunikation in der Rad-, Outdoor- und Bergsportbranche. Mein Name ist Norman Bielig und ich treffe mich hier am Lagerfeuer mit Marketeers, CreatorInnen, Kreativen und AthletInnen der Branche zum Gespräch. Ganz ungezwungen und dennoch gehaltvoll. Wir fokussieren uns auf die narrativen Stränge unserer Aktivitäten, blicken auf Entwicklungen und erzählen Geschichten. Ganz unprätentiös, einfach aus dem Wunsch heraus, Erfahrungen und Gedanken zu teilen und andere daran teilhaben zu lassen. Willkommen am Desirelines Lagerfeuer.
Tarek Rasouli ist Mountainbiker der ersten Stunde. Gemeinsam mit Legenden wie Wade Simmons, Richie Schley und auch Thomas Vanderham prägte er das frühe Bild des Mountainbikesports und vor allem des Freeridens. Nach einem schweren Unfall bei einer Filmproduktion wechselte er die Seite und gründete seine Agentur Resolution. Den Einstieg schaffte er dafür durch die Eventorganisation des Ride to the Lake, dem Vorläufer des legendären District Rides. Im Verlauf konzentrierte sich Resolution auf Athletenmanagement, Markenberatung und Event. Tarek arbeitete in der Vergangenheit bereits mit Athleten wie Fabio Wiedmer und vielen anderen. Damit hat Resolution die Bike-Branche und vor allem das Außenbild dieser Branche geprägt wie kaum eine andere Agentur. Wir sprechen über Core-Communities, über AthletInnen als Sportler, als Entertainer und eben auch als Plattform. Wir fragen uns, was den Sport heute noch ausmacht, gerade auch im Breitensport, und welche AthletInnen in Zukunft das Bild des Sports prägen werden. Willkommen am Desirelines Lagerfeuer, Tarek Rasouli.
Tarek, schön, dass du da bist. Es ist so bei uns im Podcast, wir machen immer das Bild von einem Lagerfeuer auf. Das heißt, die Vorstellung ist so, wir waren einen Tag gemeinsam am Berg, sitzen jetzt so gemeinsam am Lagerfeuer, trinken gemütlich was, unterhalten uns. Und ich frage dich, wer du bist und was du machst. Was antwortest du da?
Ich bin der Tarek Rasouli und ehemaliger Mountainbike-Profi, der 2002 einen Unfall hatte und seit 2005 seine eigene Agentur leitet, Resolution. Das ist eine Sportmarketing- und Kommunikationsagentur. Genau, das ist so mal ganz kurz umrissen.
Okay, dann lass uns vielleicht doch nochmal ein Stück weit tiefer in diese Historie reinschauen. Und tatsächlich vielleicht mal so mit der Mountainbike-Profi-Karriere beginnen. Da vielleicht aber auch gleich mal mit Blick auf den Impact, den ihr damals hattet. Du warst ja bei Rocky Mountain in dieser ganzen Flowrider-Bewegung mit drin. Was ist denn dein Blick quasi auf diese Geschichte, die ihr oder die euch mit Mountainbiken auch verbindet? Was war der Impact, den ihr für diese ja noch recht junge Sportart damals auch hattet?
Ich würde sagen, wir waren Pioniere. Bevor es den Ausdruck Freeriden gab, sind wir ja schon Freeride gefahren. Damals mit, ich sage jetzt mal, meine Teamkollegen, die meisten hatten ja einen ähnlichen Background. Der Richie Schley, der Wade Simmons, später war es dann noch der Thomas Vanderham und Brad Tippy. Und Richie und Wade kamen ja auch vom BMX und ähnlich war das bei mir. Bei mir war das BMX ziemlich lang gezogen, also relativ intensiv und lang den Sport ausgeübt. Ähnlich wie auch Fahrer wie ein Brian Lopes oder ein John Tomek oder sogar ein Tinker Juarez. Also die kommen alle ursprünglich mal aus dem BMX. Und eben, oder Anne-Caroline Chausson auch, oder diverse gibt es ja da. Genau, und ja, ich bin damals, eigentlich war ich halt bekannt für größere Sprünge, vielleicht auch gewisse Tricksprünge, ja, stylischer auf dem Bike unterwegs sein, eben durch den Background, und habe das zuerst, sage ich so, ich sage jetzt mal so, als Nebentätigkeit gemacht, um mir Geld nebenbei zu verdienen, also vor allem bei Fotoshootings, später auch Shows, habe dann über einige Jahre, bin ich in den 90ern Shows gefahren, für einige Marken, und irgendwann habe ich das BMX beiseite gelegt und das Mountainbike als Fulltime-Sport professionell ausgeübt. Vorher habe ich mich gefühlt eher wie ein BMX-Profi, der den Sport allerdings mit seinem Mountainbike verdient, beziehungsweise davon lebt und finanziert den Sport vom Mountainbiken. Und irgendwann war halt, ich sag mal, jetzt der Knoten geplatzt, beziehungsweise der Knoten, also zuerst war es ja kein Knoten, sondern volle Passion BMX. Da habe ich gesagt, nee, ich will nicht mehr, es geht da auch nicht irgendwie großartig voran. Zu der Zeit hatte ich schon Red Bull als Partner, zu der Zeit hatte ich GT als Partner, gerade weil die beides auch produziert hatten, also BMX-Räder und Mountainbikes. Für mich war das immer sehr wichtig. Und dann, als ich den BMX-Sport aus meinem Kopf rausgenommen habe, beziehungsweise aus meiner extremen Tätigkeit und das wirklich als ja, intensivst betrieben habe, hatte ich wesentlich mehr Kapazität fürs Mountainbiken und auch wurde mir klar, was ich da will. Dann habe ich so in den Magazinen, in der Bike unter anderem geblättert und gesehen, die Typen, ich kenne die ja schon mal getroffen, die Flowrider, die machen genau, was ich mache eigentlich. Und das war eigentlich dann so der Grund, warum ich Rocky Mountain kontaktiert habe, damals den Dirk Jans, der den Vertrieb mit Bike Action aufgebaut hat in Deutschland für über 30 Jahre, ja, den Vertrieb auch geführt hat. Und dann zuerst am Telefon noch so, nee, brauchen wir nicht, haben ja die Flowrider eben, die Kanadier, mehr brauchen wir nicht. Und dann haben wir uns nochmal beim Bike Festival am Gardasee getroffen, das war Anfang, also Mai 2000, da war ich jedes Jahr immer bei den Festivals, eigentlich von dem ersten Festival an, und dann hat er, dann kannte er mich eh schon vom Sehen. Am Telefon kannte er mich nämlich nicht. Und dann hat er eben auch meine Medien-Coverage gesehen. Das war dann wahrscheinlich so, wie wenn man heute irgendwie seinen Instagram-Kanal zeigt oder irgendwie seinen YouTube-Kanal oder so. Und es war halt recht dick gefüllt mit Magazin-Covers und Doppelseiten und Postern und so weiter. Und das ging ja bei mir doch seit Anfang der 90er recht intensiv, und x Anzeigen und Kataloge. Und ich habe ja quasi einerseits als Modell vor der Kamera für Marken geshootet, aber dann auch als Testfahrer bei der Bike und als Test- und Fotofahrertest war es nur bei den extremeren Bikes. Und manchmal auch, wurde man auch Crash-Test-Dummies genannt, weil wir auch manchmal das Material recht an die Grenzen gebracht haben. Ja. Und dann war ich bei Rocky Mountain und auf einmal hat sich sehr viel bei mir verändert, nämlich, dass ich mehr internationaler bekannt wurde, weil ich dann echt schnell eben mit den Kanadiern in Kontakt kam. Wir haben uns wahnsinnig gut verstanden, waren eigentlich Best Friends dann schon von so Love on First Sight sozusagen, also wirklich im guten, positiven Sinne, dass wir einfach gerne Zeit verbracht haben. Die haben bei mir manchmal ihre Base aufgeschlagen zu Hause in München und wir sind zusammen fahren gegangen. Ja, dann mehr oder weniger in ganz Europa, dann eben auch in Kanada. Ich bin damit schon 3-4 Monate, nachdem ich da das Team, also ins Team aufgenommen worden bin, war ich dann in Kanada und hatte da so meine ersten Erfahrungen in Whistler und Umgebung, Pemberton, Squamish etc. Das war schon eine ganz, ganz coole Zeit, 2000 eben. Ja, und nachdem ich dann auch in Cranked, in dem Cranked 4 Film war, war dann nochmal mehr Aufmerksamkeit und nochmal mehr irgendwie, ja, du warst dann schon beinahe so ein gewisser Star irgendwie in der Szene für den ja, doch überschaubaren Zeitraum. Das war ja nur 2000, 2001, 2002. Und dann, ja gut, dann hatte ich einen Unfall tatsächlich beim Filmdreh für Crank 5 in Kanada. Es hat sich dann doch wahnsinnig viel, ich sag mal, viel, so viel passiert, so viel Action gewesen, sehr, sehr busy gewesen. Und ich war dann doch mein eigener Manager, der so alles handeln musste, von Fotoshootings, Magazinen, Kontakte, alles Mögliche und natürlich auch Sponsorenkontakte. Und das war etwas viel, ja, dann noch die Reisen, das, also alles organisieren. Rocky war mein Partner, also Rocky Mountain Race Phase, und dann Red Bull und Oakley, und da waren doch ein paar starke Marken. Aber irgendwo habe ich es nicht so gut gemanagt, weil ich auch etwas weniger trainiert habe, weil ich die Zeit dann gar nicht hatte. Und damals war Training, naja, fahr mal halt Dirt Jumps. Weil ich aus München bin und gar nicht jetzt, es gab ja noch, dann gab es, okay, den Geißkopf noch, da ab und zu hingefahren zum Fahren, aber es gab noch nicht so wirklich viele Bikeparks, es gab noch nicht die Foam Pits oder die Airbags oder solche Dinge, und vieles an Versuchen ist passiert in irgendwelchen Filmdrehs oder Fotoshootings, also Sachen, die man das erste Mal macht. Und ja, so war das so ähnlich dann auch bei meinem Unfall.
Dann bist du, das hast du vorhin schon gesagt, im Grunde hast du so ein Stück weit die Seiten gewechselt, beziehungsweise hast du gesagt, du warst zu dem Zeitpunkt ja eigentlich schon dein eigener Manager und hast dann mit Resolution eine Agentur aufgebaut, wo du das Management anderer Athleten übernommen hast. War das damals schon so der... Das Kernprodukt quasi eures Portfolios, oder wie war da die Ausrichtung und die ersten Jahre vielleicht auch?
Die ersten Jahre hatten ja eine kleine Vorgeschichte. Einerseits, dass ich frei bei der Bike geschrieben habe, freier Redakteur, habe auch schon Athleten-Interviews gemacht, Eventberichte gemacht, die Trends von Nordamerika, und dann hatte ich die ersten Events organisiert, erstmal Filmpremieren, und dann war es der allererste Event, den ich noch vor Resolution Gründung gemacht habe, den Ride to the Lake. Das war eigentlich eben, kann man sagen, die Vorform des Red Bull District Ride. Der ist so entstanden, weil ich damals einen kanadischen Freund hatte, der mit mir auch schon die erste Filmpremiere gemacht hat, der selber gefahren ist, jetzt nicht auf einem Profi-Niveau, aber doch ganz ordentlich. Und er hatte so die Kreativität von, was Kursdesign angeht. Und ich war dann der das Netzwerk hatte, also die Sportler kannte, die Firmen kannte, die Medien kannte. Und das Netzwerk habe ich direkt für diesen Event damals verwendet. Wir hatten die Top-Athleten da. Damals war Kyle Strait, hat ein Event gewonnen. Aaron Chase, Cedric Garcia, Wade Simmons. Also wirklich von 40 Athleten vor Ort, obwohl es sehr organisatorisch etwas chaotisch war und natürlich auch der erste große Event für uns. Aber schon mit Fernsehcoverage und ganz starker Medienpräsenz. Dadurch, dass ich so der Kommunikator von dem Event auch war, war da oft eben mein Name damit verbunden. Ich war so der Host, kann man sagen, der die Fahrer da auch über den Teich eingeladen hat oder kam ja aus 12 Ländern oder so. Und dann habe ich gewusst, ich muss eine Agentur gründen. Habe dann einen Partner gesucht, damals eine Partnerin gefunden, die eigentlich von der Avantgarde kam ursprünglich, und habe dann mit ihr zusammen die Agentur gegründet. Das war 2005. Und erstmal Ausrichtung war Event, weil wir eben den Eventbereich, weil der District Ride kam direkt als ersten Event, den wir dann umgesetzt haben. Also weil Red Bull fand den Ride to the Lake so gut, dass sie gesagt haben, den hätten wir gerne, allerdings in einer anderen Location. Lass uns die beste Location Deutschlands suchen. Und so ist dann der District Ride in Nürnberg entstanden. Und genau in dem gleichen Jahr, also ein paar Monate bevor der Event war, hatten wir eben Resolution gegründet. Allerdings war damals schon auch klar, dass wir Athleten managen wollen. Das war eigentlich jetzt nicht unbedingt mit dem Hintergrund, Athleten zu da Geld zu verdienen, sondern eigentlich wirklich was für die zu tun, um die weiterzubringen. Und das war auch die Ursprungsmotivation, warum wir den Event gemacht haben, weil ich fand den Sport damals so geil. Das war erstmal wie ein Hobby, natürlich mit dem ich auch etwas Lebensunterhalt mir verdient habe, aber es war die Motivation, den Sport von einer Nische, die in ein paar Bike-Magazinen ist, auch irgendwie auf eine größere Plattform zu bekommen, sprich mehr in den Mainstream, mehr in die größeren Medien, mehr Aufmerksamkeit, sodass auch die Sportler mehr davon haben, weil ich habe immer gesagt, das ist ja ein Entertainment für zigtausende, vielleicht sogar Millionen. Also alle, die da damals schon irgendwie in den Medien geschaut haben und Mountainbike gemacht haben, waren ja schon viele. Und wir hatten es dann tatsächlich auch hin und wieder ins Fernsehen geschafft. Und trotzdem aber sind die Sportler noch so mit sehr wenig Support unterwegs, wissen manchmal nicht, welchen Wert sie haben, wissen nicht, wie sie das Ganze angehen. Und das Schlimme ist eigentlich, dass die ja wahnsinnig viel kostbare Zeit von ihrem eigenen Leben bereitstellen, um da die Menschen zu entertainen, beziehungsweise natürlich, um auch selber entsprechend Spaß zu haben oder eine gute Zeit zu haben oder ihre Passion auszuüben. Mhm. Aber in der Zeit können sie nicht studieren. In der Zeit werden sie nicht eine Ausbildung machen, eine Lehre machen oder so und werden keine Berufserfahrung gewinnen. Und das ist natürlich dann, das heißt, dass du nicht als Sportler kannst du dann nicht sagen, jetzt lebe ich ganz gut davon, ich kann da überleben. Mhm. Das reicht halt dann nicht. Da muss ich in der Lage sein, auf die Seite zu legen. Das waren halt so Gedanken, die natürlich aus meiner eigenen Erfahrung kamen, weil ich gemerkt habe, hey, Unfall von heute auf morgen war damals eigentlich auf dem höchsten Hoch, das ich hatte. Auch von meinem Verdienst war es auch ganz ordentlich. Aber nicht so ordentlich, dass ich schon besonders weit in die Zukunft geschaut habe. Also ich habe vielleicht halt angefangen, irgendwie eine Privatrente zu zahlen. Ja, das hatte ich damals schon. Aber das war dann noch nicht genug. Und eine Unfallversicherung, okay. Aber ja, genau. Und so ist es dann gestartet. Und wir haben die Themen eben Event, Athletenmanagement und auch PR direkt eigentlich gleich gestartet in 2005 beziehungsweise in 2006.
Diese drei Felder, also Events, Athletenmanagement und PR, sind auch das, was ihr heute noch macht, oder? Also das ist so eure Grundaufstellung, sehe ich das richtig?
Genau, ist die Grundaufstellung mit viel Fokus mittlerweile schon einerseits im Athletenmanagement, und dann aber auch Beratung von Firmen, was Strategie angeht, im Marketingbereich. Okay. Also Strategie, Kommunikationsstrategie und auch Partnerschaften, die richtigen Partnerschaften einzugehen. Natürlich ist da oftmals dann wieder eine Überschneidung mit Athleten oder Botschaftern oder so, und wie man die nutzen kann, wie man sie aktivieren kann.
Okay, ja, weil das, also wäre jetzt auch so mein Gedanke gewesen, dass es da wahrscheinlich die größte Überschneidung gibt, wenn man mittlerweile ja Athleten sehr stark als Brands mutmaßlich auch sieht. Und da ist die Arbeit doch sehr ähnlich, und bei Event ist ja doch oft sehr viel organisatorische Expertise drumherum noch nötig, sehr große Teams zum Teil, wahrscheinlich auch aus Freelancern, die geführt werden müssen, was sicherlich ja wahrscheinlich nochmal einen anderen Projektaufwand auch mit sich zieht. Lass uns vielleicht nochmal so in diese Athletengeschichte reinschauen, weil ich fand das ganz spannend, was du gerade gesagt hast, dass es dir ja auch darum ging, den Athleten im Grunde so ein nachhaltig langfristiges Einkommen zu sichern und im Grunde aus der Zeit, in der sie so ihr Hoch haben, entsprechendes Kapital zu schöpfen, also mit allem, was sie da auch reingegeben haben. Wenn ich jetzt auf aktuelle Athleten schaue, dann würde ich sagen, gibt es im also gefühlt zwei Formen von Athleten. Das eine ist immer noch so in diesem, ja, in einem, sag ich mal, sportlich entertainenden Bereich, wo diese Athleten aber im Grunde immer eine andere Plattform brauchen, also wo sie ein Event brauchen, wo sie eine Rennserie brauchen, Magazine, was auch immer. Und es gibt so die zweite Form von Athleten, die sich im Grunde ihre eigene Plattform und ihre eigene Reichweite aufbauen und quasi über diese aufgebaute Reichweite dann ihren Wert auch generieren. Also die einen quasi haben ihren Wert, indem sie in anderen Plattformen eine Reichweite haben, und die anderen haben eine eigene Plattform und eine ganz eigene Reichweite, in der sie arbeiten können. Also sehe ich das einerseits richtig? Unterscheidet ihr in der Richtung, oder ist das was, was eher zusammengeht? Wie ist denn da dein Blick drauf, was das Thema anbelangt?
Ja, da gibt es natürlich eine Unterscheidung auf eine Art. Also das letztendlich war das ja ähnliche, ja, ich sag mal, so ähnlich ging es ja bei mir los. Ich war ja auch kein Wettkampfathlet, der da aufgrund seiner Wettkampfergebnisse irgendwie Mountainbike-Sponsorship hatte oder bei Mountainbike-Firmen unterwegs war. Das war damals quasi das eher in den Medien sein und dann Filme drehen und solche Dinge. Und heute ist es ähnlich. Du hast eben die Wettkampffahrer. Du hast natürlich wesentlich mehr Wettkämpfe auch im Freestyle-Bereich, also Slopestyle, Dirtjump, Rampage, Big Mountain, solche Dinge. Oder eben Rennsport, wo du Rennen fährst, Downhill oder Cross-Country, die sicherlich am klassischsten sind und die es natürlich über längere Zeit schon gibt, aber die, ja, und dann hast du die Athleten, die ihre eigenen Plattformen machen und mehr durch ihren Content sich verkaufen und die vermarktet werden über ihren Content und dann oftmals oder hin und wieder auch wirklich sehr, sehr starke Plattformen haben. Die können natürlich sich eher darauf konzentrieren, während die anderen sich natürlich ganz stark auf Performance erstmal konzentrieren. Natürlich nehmen sie auch ihre Plattformen mittlerweile mehr und mehr mit, weil sie es irgendwie gelernt haben. Ui, das ist doch irgendwie wichtig, vielleicht einen stärkeren Instagram oder sogar einen YouTube-Kanal zu haben. Und genau, da gibt's, kann man schon sagen, klar, diese Trennung. Manchmal sind da Überschneidungen, so bestimmte Fahrer, die entweder früher Events gefahren sind, dann immer mehr ihre Kanäle aufgebaut haben und für die es immer wichtiger ist, heute nur noch für ihre Kanäle oder für ihre Partner zu Content zu produzieren und sind hin und wieder auf Events. Und andere sind nur oder sind schwerpunktmäßig immer noch in den Wettkämpfen, und dann gibt es die eben keine Wettkämpfe machen und dann vielleicht bei Großveranstaltungen mal als Gast da sind oder Autogramme geben oder so. Was auch total wichtig ist, dass man sie sehen kann und anfassen kann, natürlich die Sportler.
Ja. Gibt es da aus deiner Sicht ein lukrativeres Modell? Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, vielleicht plakativ von euren Athleten, also wenn ich mir anschaue, wir haben irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht Fabio Wiedmer auf der einen Seite, wir haben Loic Brunier auf der anderen Seite, der ja auch eine starke Reichweite aufgebaut hat, aber immer noch stark im, der Race-lastig einfach unterwegs ist. Gibt's, also kann man das pauschal sagen, wenn man quasi zwei Weltklasse-Leute hat, was das lukrativere Modell ist?
Also wenn du deine eigenen Kanäle sehr, sehr stark aufbaust, dann wird das nachhaltig sicherlich lukrativer sein. Okay. Es ist nicht so an Results gebunden. Mhm. Und es ist, ja, du kannst natürlich Content deiner Partner ganz schnell ziemlich weit verbreiten. Auch das. Natürlich ist es wieder trotzdem was sehr, sehr stark ist, wenn du einen Weltmeister oder einen Weltcupsieger hast, der zu einer Marke gehört, weil dann ist in der Zeit, das ist auf jeden Fall ein sehr angesagtes Produkt, kann aber natürlich leichter verjähren und wieder zunichte gemacht werden, wenn eben der Titel dann nicht mehr da ist oder die Performance nicht auf dem Niveau ist, dann muss sich der Athlet trotzdem irgendwie was anderes noch aufgebaut haben. Wobei, ich sag mal, man ist mal Weltmeister und den Titel, den kann man nicht wegnehmen, das muss man auch sagen. Also der ist definitiv, ob das jetzt ein Fabien Barel ist oder ein Loic Prunier oder ein Greg Minnaar, wenn er den Titel mal hat, dann hast du den und ist auf jeden Fall mal eine Bank, sage ich mal schon mal. Ja. Ist vom Storytelling finde ich es natürlich schon sehr bedeutsam, wesentlich stärker eigentlich natürlich als zu sagen, ach ja, ich habe da dieses Video gemacht, das 100 Millionen Views hat. Vorerst ist das ist der Weltmeistertitel natürlich mehr wert oder vielleicht auch langfristig sehr viel wert. Aber wenn ich es geschafft habe, über eben solchen Content meine Kanäle so stark aufzubauen, ja, dann kann da auch ein Weltmeister nicht mehr aufholen. Auf der anderen Seite hat der andere, der seine Kanäle hat, unter Umständen schon eigene Brands aufgebaut und konnte die natürlich auch wiederum leichter vermarkten, weil er halt große Plattformen hat.
Das finde ich einen ganz spannenden Punkt. Wie ist denn da eure Rolle auch im Athletenmanagement, wenn es darum geht, ja, eigene Brands aufzubauen? Also ich finde da immer so die Analogie zum Rap-Business ganz spannend, wo es ja auch relativ stark mittlerweile darum geht, eigentlich eine Plattform aufzubauen, eine Reichweite zu generieren, um über diese Reichweite Produkte zu platzieren, eigene Brands aufzubauen und die Wertschöpfung eigentlich gar nicht so sehr übers Kernprodukt oder übers vermeintliche Kernprodukt der Musik zu generieren, sondern eher über alles das, was so noch dazukommt. Ist das eine Entwicklung, die ihr im Bike-Bereich auch schon seht und wo ihr mit euren Athleten zusammenarbeitet? Also wir hatten jetzt gut vor, ich glaube, 2 Wochen den Drop bei Fabio Wiedmer mit seiner Second Bike-Plattform, die jetzt gekommen ist. Aber ist das was ihr bei Athleten seht und Athleten auch ratet, in die Richtung zu entwickeln und weiterzugehen?
Also definitiv ist es mehr und mehr im Kommen. Also wenn ein Athlet es schafft, sich in andere Themen zu investieren beziehungsweise was aufzubauen, dann ist das einfach ein Standbein, das enorm wichtig ist, weil du natürlich nie sagen kannst, wie lange bleibst du gesund, wie lange kannst du so performen. Auch ein Video ist was ähnlich wie ein Weltmeistertitel nicht so ganz einfach ist zu duplizieren, also beziehungsweise den Erfolg zu duplizieren. Vielleicht, ja, ein bisschen einfacher als wie ein Weltmeistertitel vielleicht schon, aber es ist nicht so einfach, Jahr um Jahr immer wieder extreme Wahnsinns-Edits rauszuhauen und da gleichzeitig oder irgendwie irgendwann auch eben in Themen zu investieren oder in Themen sich neu aufzustellen oder ich sag mal als Nebentätigkeit was aufzubauen, ist super spannend, definitiv. Also das zählt für alle möglichen Athleten, die stärkere Reichweiten haben, die stärkere Namen haben. Also Greg Minnaar zum Beispiel hat ja auch schon einige Bike-Shops, ist da, ich glaube, zwar irgendwie auch mit seinen Eltern, aber trotzdem da auch mit drin. Es gibt manche, die sich eben in Marken investieren und ich glaube, das kommt immer mehr. Ja, es ist auch spannend, natürlich, wenn Marken mit bestimmten Athleten auch sagen, mit denen wollen wir jetzt zusammenarbeiten, aber nicht nur so, dass wir die jetzt momentan bezahlen, sondern vielleicht sogar ihnen Anteile zur Verfügung geben. Es gibt ja als zum Beispiel vielleicht, dass man kennt, Jan Frodeno, der bei Swift mit gewisse Shares bekommen hat, was natürlich eine Riesenentwicklung sein kann unter Umständen.
Okay, ja, ich finde es spannend. Ich finde immer so, dass das zweite Modell im Radbereich, was wir so das letzte Jahr über gesehen haben, waren so die ganzen Kollaborationen mit Paul Ripke, also ob das Focus war, die dann ein eigenes Special Edition Bike gemacht haben, ob das Schwalbe war, die ja die Reifen gemacht haben. Ist das, oder also hast du da Beispiele von Athleten von euch, die sowas gemacht haben und vielleicht sogar auch außerhalb des Bike-Bereichs, weil das finde ich noch einen ganz spannenden Bereich, dass ich das Gefühl habe, dass Mountainbiken tatsächlich so langsam wirklich so stark im Breitensport angekommen ist oder in der Breite, dass sehr viel externe Brands mit dem Sport werben wollen und tendenziell würde ich jetzt behaupten, sind die Athleten, die ihr vertretet, wahrscheinlich schon so die Speerspitze, die da auch irgendwo mit drinstecken würde.
Ja, also die Beispiele gibt es natürlich innerhalb der Bike-Branche. Ob das jetzt mit Danny einen 510-Schuh war, den er gemacht hat, über ein paar Jahre sehr erfolgreich auch, oder die Crank Brother Pedals, die es von Danny gibt, mittlerweile auch von Fabio. Makura-Bremsen gab es von Danny, dann später auch von Fabio. Da gibt es auf jeden Fall Beispiele. Canyon hat ein Replica-Bike, unter anderem von Fabio. Das sind, sage ich mal, große Beispiele oder starke Beispiele. Und außerhalb der Bike-Branche hatten wir das jetzt noch nicht so oft. Es gibt so schon die ein oder andere Marke, die da was mit dem einen oder anderen machen möchten. Aber das ist meistens schon innerhalb der Branche noch. Also, dass man den Namen von einem Athleten da auf einem Produkt, das aber den Mainstream anspricht, also Mainstream nicht innerhalb von Bike, sondern außerhalb von Bike, das ist natürlich gar nicht so einfach. Ja. Also, das schafft vielleicht ein Fabio mit der eigenen Marke SICK auf eine Art, weil das nicht nur Biker sind, die dieses anziehen, sondern eben seine Fanbase auf YouTube, und das sind nicht nur Mountainbiker oder Trailbiker. Und aber was schon hin und wieder eben auch angeboten wird, oder so, dass eben Fahrer Anteile bei einer Brand bekommt. Also das ist schon hier und da. Das sind super spannend natürlich für den Athleten, weil es natürlich wesentlich nachhaltiger ist, als jetzt ein Sponsorship zu haben.
Dann lass uns vielleicht nochmal so den Bogen spannen, aus einer Historie heraus zu jetzt. Ich habe das tatsächlich so im Vorfeld des Gesprächs gehabt. Irgendwie saß ich mit dem Team zusammen und wir haben uns ein bisschen über Fragestellungen unterhalten und haben dann aber festgestellt, dass so drei Viertel unseres Teams mit so Namen wie Wade Simmons, Thomas Vanderham und selbst Holger Meyer in Deutschland überhaupt nichts mehr anfangen kann. Und das ist da irgendwie gefühlt aus meiner Sicht einen Generationenwechsel oder ein Shift, was Athleten anbelangt, eben gerade so mit Danny McAskill gab und eben auch dann ja Leuten wie Fabio Wiedmer, die im Anschluss kamen, wo das eine größere Breite bekommen hat, das ganze Thema, wo, wenn ich jetzt drauf schaue, aber auch nicht so viel mehr Leute dazugekommen sind. Also da haben wir irgendwie eben Danny, wir haben Fabio, die so diese Reichweiten bekommen. Für mich ist aber vor allem die Frage, ob aus einer sportlichen Sicht, aber auch aus einer, ja, so dieser ganze Bike-Spirit und diesen Gedanken in der Community, den es damals gegeben hat, ob sich das in den heute transportiert hat und mittransferiert hat, trotz dieser Größe und dieses Volumens, den der Bike-Markt und diese ganze Branche auch mittlerweile erlangt hat.
Also ich würde sagen, es hat sich auf jeden Fall irgendwie weiterentwickelt. Es gibt einfach halt wesentlich mehr und tagtäglich, stündlich, minütlich quasi Content, den ich mir reinziehen kann über die über YouTube, über Instagram, und da ist natürlich das recht schwierig, irgendwie so einen extremen Hype auszulösen oder was zu sagen, boah, das war jetzt aber wieder brutal krass, dass du jetzt sagst, das Video schickst du jetzt an alle deine Freunde, oder das muss jeder gesehen haben, das müssen sogar deine Eltern gesehen haben oder irgendwie so, oder dass ein Fahrer so extrem heraussticht, ist nicht so einfach, weil ich sag mal, es wird, ja eben, es gibt so viele Plattformen, es gibt dann gewisse Performances, die vielleicht in einer leicht adaptierten und vielleicht nicht ganz so hohen Form irgendwie wiederholt werden oder von jemand anderem gezeigt werden, und dann ja, es ist irgendwo schwierig, den Unterschied zu sehen. Und manches ist vielleicht auch schon so extrem, dass es dann manche gar nicht verstehen. Mhm. Und dann ist immer die Frage, was kommt jetzt für ein Spirit rüber fürs normale Mountainbiken? Oder was heißt normale? Das Mountainbiken draußen in der Natur, in den Bergen, was wieder ganz unterschiedlich für viele unterschiedlich ist. Da spielt natürlich heutzutage das E-Bike eine Riesenrolle oder das E-Mountainbike, das für viele auf einmal doch der Mainstream jetzt gekommen ist und sich darauf stürzt, beziehungsweise jetzt das als einen Wahnsinnssport identifiziert, wo es vorher eben nicht wirklich möglich war oder die Energie gar nicht da war. Die eigene körperliche Energie sozusagen und damit auch der Spaß dann irgendwie nicht so besonders war. Das hat sich, aber das ist, sorry, da habe ich jetzt natürlich ein bisschen stark den Bogen verschoben, beziehungsweise Thematik irgendwie ein bisschen.
Nee, gar nicht so sehr. Also ich verstehe den Punkt total. Und wir hatten vor kurzem erst diese Diskussion, weil wir uns so ein bisschen angeschaut haben, was wird gerade was gibt's im Skibereich an wirklich eher so großen verbindenden Contents, also was macht der Wintersport dort auch. Und wir hatten alle so ein bisschen das Gefühl, dass, also gerade mit dieser Einführung des E-Mountainbikes, dass es eigentlich gefühlt notwendig wäre, mal wieder eine sehr große verbindende Produktion zu haben, wo dieses Verbinden und dieser Spirit irgendwie so ein bisschen stärker beleuchtet wird. Also ich finde das Beispiel First Descent im Snowboard-Bereich immer ganz gut. Also zu einer Zeit, wo Snowboarden das erste Mal einen richtigen Einbruch hatte und Burton dann sehr viel Geld investiert hat, diesen ja schon sehr ikonischen Film zu machen und die, ja, also damals ja wirklich, also mit Terje Harkonsen, so eine, diese eher alte Legende, mit den damals noch sehr jungen Shaun White zusammenzubringen, ins Backcountry zu schicken und also da im Grunde alles zu verbinden, aus einer Historie heraus, aber auch dieses Jetzt mit reinzubringen. Und das hatte ja tatsächlich auch die nächsten 2-3 Jahre in Verkaufszahlen einen wahnsinnigen Impact. Und im Bike-Bereich habe ich das Gefühl, dass eben so nach diesen ganzen Crank, New World Disorder und dann noch so diese eher künstlerischen Lifecycle-Geschichten kam halt erstmal sehr lange jetzt nichts, was irgendwie eine Verbindung herstellen würde, sondern jede Brand, alle Athleten, alle Athletinnen machen so ihre eigenen kleinen Content-Pieces, aber es gibt nicht diese große Erzählung davon, was Mountainbiken eigentlich sein kann und sein soll. Also das ist für mich wirklich die Frage, also braucht es das auf der einen Seite vielleicht, oder gibt's Punkte, die dagegen sprechen, sowas zu haben?
Du, also ich glaube, also ich bin natürlich da auch von einer vielleicht mittlerweile ein bisschen ältere oder die Generation, die eben Filme auch noch sehr wertschätzt. Mhm. Und es gibt doch viele, die auch gerne Filme anschauen auf Prime oder Netflix oder so. Und da hat es ja auch dann, findet es dann auch seinen Platz. Ich denke auf jeden Fall. Ich weiß, dass da auch wieder irgendeine Produktion kommt nächstes Jahr, die größer ist. Aber ja, also es ist halt wahnsinnig aufwendig und ist aber schon was, wo man den Spirit Mountainbike kann man schon wieder erzählen, ob das eben die unterschiedlichen Kulturen sind und auch in den unterschiedlichen Kulturkreisen, wo der Sport mittlerweile unterwegs ist. Ich fand auch schon spannenden Content irgendwo die Erzählung von den beiden Zwillingen, Geschwister in Afghanistan. Oder Iran war es, ja, genau. Das fand ich recht spannend. Mhm. Mein Vater ist halb aus dem Iran, also genau, soll's wissen. Und generell wäre da sicherlich heutzutage wahnsinnig viel Diversity zu zeigen und der Sport auf der ganzen Welt irgendwie stark sichtbar und ausübbar, aber nicht nur von Leuten, die dahin fliegen und dann dort fahren, sondern Locals auch.
Lass uns vielleicht nochmal ganz kurz auf das Thema Athletenmanagement und auch so die Bedeutung für Brands schauen. Wenn ich jetzt so ein bisschen auf die Markenlandschaft schaue, dann habe ich das Gefühl, dass gerade das Sportsmarketing sich bei schon relativ vielen Brands in einem gewissen Umbruch befindet. Also dass es dabei vielen tatsächlich gar nicht mehr so um Athleten, um Athletinnen geht, sondern dass es da sehr stark, ja, zahlenbasiert um Content geht, um Reichweiten, wo ein Stück weit vielleicht auch so ein bisschen fehlende Kapazitäten ausgeglichen werden müssen. Also dass die Athleten sehr stark eben für sich quasi schon Werbeträger sein sollten, sein müssen, wo man ja bei Athleten vielleicht ein Stück weit stärker mitarbeiten muss auch. Aber was glaubst du, wie diese Athleten, Athletinnen-Brand-Beziehung in Zukunft aussehen wird und welche Relevanz diese Sportler und Sportlerinnen für Brands auch in Zukunft haben werden?
Also ich glaube, dass die Athleten immer bedeutend sind, vor allem wenn es um Produktentwicklung geht, ist es was, um auch Geschichten zu erzählen, um Innovationen im Produktbereich zu bringen. Und natürlich das Storytelling, wenn Athleten das Produkt verwenden, dass es immer noch auch für Marketing einfach wirklich wichtig ist, wenn bestimmte Heroes oder Vorbilder dann die Produkte einsetzen. Natürlich werden die mehr und mehr genutzt, um auch Content zu erstellen. Mhm. Das ist natürlich irgendwie so ein gewisses Problem oder wie man es sagen will, also oder ein Thema, dass man heutzutage einfach nur noch möglichst viel Content die ganze Zeit braucht, um das auf den entsprechenden Kanälen zu verbreiten, um immer wieder eine Ansprache und einen Touchpoint mit dem Consumer zu haben. Und das wird sich wahrscheinlich auch nicht so ändern. Vielleicht wird wieder mehr Qualität gewünscht sein, aber dafür sind die Athleten natürlich gut. Natürlich gibt es auch innerhalb von Firmen, dass die Firmen selbst auch in-house, Stuff haben, die viel Passion mitbringen, die gewisses Können mitbringen, mhm, und so weiter. Und auch das ist sehr spannend, Ambassadors innerhalb der eigenen Firma zu haben. Aber ich denke, dass du schon die Sportler immer brauchst, um eben dein Produkt auch nach vorne zu bringen und auch darzustellen. Wichtiges Spirit muss rüberkommen. Der Spirit eben, das Mountainbiken ausmacht oder das Produkt ausmacht.
Was mir dazu gerade einfällt, was ich ganz interessant finde, du hast jetzt sehr viel von Produkt gesprochen, also dass Athleten einfach diese starke Bedeutung einerseits haben, um das Produkt in einem gewissen Maße authentisch aufzuladen, wenn ich jetzt sowas wie, weiß ich nicht, irgendwas, wo Loïc Prunais Name mit draufsteht oder der in der Entwicklung mit beteiligt war, da habe ich natürlich so diesen Weltmeister-Touch mit drin und gebe dem Ganzen so ein, ja, wie so ein Gütesiegel vielleicht nochmal. Aber ist vielleicht nicht gerade diese Produkt- und Abverkaufsfokussierung auch ein Problem in dieser ganzen Athleten-Brand-Relation? Weil aus meiner Sicht Athleten ja eigentlich auch eine starke Wirkung in Richtung Brand und Brandentwicklung haben könnten, wenn es eben nicht nur darum gehen würde, möglichst viel Content zu generieren, Reichweite zu generieren und eben sehr produktfokussiert zu arbeiten. Aber das ist, also jetzt auch aus dem, was du gesagt hast, glaube ich, tatsächlich momentan eher der Fokus, als dass wir ja eben schon zu eurer Zeit gefühlt wesentlich stärker in Richtung Markenaufbau mit Athleten gearbeitet wurde. Sehe ich das richtig?
Also das ist sicherlich ein Punkt, wobei ich meine, Markenaufbau in Richtung Sport wird nach wie vor gemacht. Ja, also das ist ja egal, welche, also nicht egal, aber doch einige Firmen, wenn man jetzt einen Track, einen Canyon anschaut, also würde ich jetzt mal sagen, zwei Beispiele, die sehr stark Fokus in bestimmten Bereichen machen, also im Sport, wo es gar nicht darum geht, mehr zu verkaufen. Beim Brandon Semenuk hat als erstes dann das Ticketrahmen oder Ticket-S-Rahmen damals bekommen und der wurde ja nie verkauft. Oder vielleicht wird er mittlerweile verkauft, ich weiß es gar nicht jetzt mittlerweile, aber definitiv über die ersten 5 bis 8 Jahre nicht. Aber trotzdem hat man das Image verwendet für andere Dinge und es hat natürlich strahlt dann über die Marke grundsätzlich dann vor allem natürlich bei ihren Full Suspension Bikes und vielleicht auch für die jüngere Zielgruppe, die sagen, Track, that's it für mich, sozusagen. Und das Gleiche gilt natürlich irgendwie um mit bestimmten Fahrern dann, ob das jetzt Canyon eben ist, die da viel machen, machen das ja doch in allen Segmenten, ob jetzt im Rennradbereich, im Downhill oder dann auch im Freestyle, Slopestyle oder sogar jetzt Trial-Bereich, sind ja nicht Produkte, mit denen sie Geld verdienen. Das sind sie nicht, aber es strahlt auf die Marke aus und hat einen positiven Effekt auf die Marke. Von dem her glaube ich schon, dass das noch eine gewisse Ähnlichkeit zu früher hat. Natürlich ist der Druck ein bisschen größer, weil Marketingbudgets wesentlich diversified oder wie sagt man noch, wesentlich breiter gestreut werden, als es früher der Fall war. Früher hattest du, gut, du hattest schon immer Events, Sportler und Anzeigen. So. Und dann noch die Messen. Also, wobei das ist ja, Messen ist in Events drin und deine Anzeigen. Ja. Und mehr hattest und deine eigene Webseite, aber das wurde meistens auch noch relativ vernachlässigt. Also da gab es ja kein Direct Sales oder so. Und das hat sich doch extrem verändert. Heutzutage kannst du nicht sagen, ja, ich mache nur das und das war's, weil dann wirst du aber auch, dann wird das sehr wenig, also dann kannst du auch nicht ein großes Product Offering haben. Und dann wird es schwierig, eine Familie anzusprechen zum Beispiel. Und bei der Familie willst du ja einerseits die Kids schon bekommen, Kids meine ich jetzt als vielleicht Jugendliche dann oder junge Teenager, wie dann natürlich auch die Eltern, die wesentlich mehr Geld ausgeben. Aber das Brand Building machst du natürlich für den ganz Jungen. Die Älteren werden schauen, was kann das Produkt, wie ist das im Preis-Leistungs-Verhältnis, vielleicht noch, also natürlich, wie ist die Marke aufgeladen? Natürlich bin ich auch oftmals dass man da wählerisch ist, was die Marke angeht, kann sein, aber wenn es einen neutraleren, wenn die Marke jetzt weder positiv noch negativ ist, dann werde ich mich wahrscheinlich da entscheiden für das, was ich am besten, was ich für mein Geld bekomme und was vielleicht noch am coolsten aussieht oder so, während für die jüngere Generation da zählt die Marke, weil ich mir das halt angeschaut habe, weil der XY da drauf ist. Mhm. Der Fabio das Bike hat oder der Danny das Bike hat oder der Brandon Semenuk oder der Dino Johansson oder wer auch immer.
Ja, ja und also ich glaube trotzdem, dass es diesen Abstrahleffekt gibt. Ich finde das ganz spannend. Also Komoot zum Beispiel arbeitet ja im Marketing auch sehr, sehr Community-basiert. Also die sagen, wenn die in einen neuen Markt reingehen, dann gehen die wirklich nur in Core-Communities rein, in denen werben die, in denen arbeiten die mit Leuten zusammen. Und dieser ganze Transfer in die breite Masse ist word to mouth einfach, wo quasi über Empfehlungen ausgesprochen wird, wo das Ganze dann weitergeht. Und in Grunde ist das ja schon auch das, was früher in der Bike-Branche gemacht wurde. Oder wenn ich mir das jetzt auch in Richtung der Athleten anschaue, die eher auf eine jüngere Zielgruppe gehen, ist das ja auch ähnlich. Also, weil am Schluss steht dann vielleicht doch, wenn sich Vater oder Mutter das Rad kaufen, irgendwie stehen die Kinder halt vielleicht auch mit im Radladen drin und geben ihren Senf dazu, weil sie eben den ein oder anderen Athleten kennen und da eine Beziehung dazu haben. Also das kann ich mir immer noch recht stark vorstellen. Der Transfer ist natürlich ein bisschen komplexer als bei einem, weiß ich nicht, 20-Euro-Digitalprodukt. Aber ja.
Ja, es ist natürlich auch immer also was die Marken eigentlich eben, die wollen das nicht mehr ganz so ungenau haben, dass sie keinen Impact auf Sales direkt sehen. Das wollen sie heute schon haben. Natürlich speziell bei denen auch, die online verkaufen, aber grundsätzlich wollen die wollen Results sehen. Und ich bin gespannt, wie es jetzt ist, gerade wenn jetzt gerade dieses Bottleneck, das ja gerade ansteht in der Supply Chain und was Produktlieferung angeht, bin ich sehr gespannt, weil da könnte ich ja als Firma sagen, ich gebe jetzt kein Geld in Marketing, weil ich habe ja gar nichts zu verkaufen. Aber dann werde ich aber auch meiner Marke nicht helfen und bin dann vielleicht für eine gewisse Zeit raus. Da muss ich aber auch wieder einiges aufholen. Ja. Das kann ich nicht gerade jetzt mit, weil ich jetzt ein oder zwei Jahre mir ordentlich Geld spare und sage, na, das setzen wir jetzt aus mit den Teams oder mit dem, brauchen wir alles nicht. Wir verkaufen nur ab. Irgendwann ist vorbei. Also dann, und dann kommt es halt darauf an, wer hat am meisten seine Hausaufgaben gemacht. Und ja. Die Marken leben ja über ihre Beständigkeit über Jahrzehnte letztendlich auch. Also gerade die Großen. Also.
Und ich glaube auch, dass die am meisten schwimmen in dieser Situation gerade, die sich extrem stark auf einen Produktmarketing und auf einen direkten Abverkauf konzentriert haben, weil sie den halt jetzt aktuell nicht wirklich machen können oder der ihnen nichts bringt, weil mal ihr Return on Invest halt eventuell nicht mehr gegeben ist, weil die Supply Chains nicht hergibt. Lass uns zum Abschluss vielleicht nochmal so einen kurzen Blick in die Glaskugel werfen. Du bist jetzt doch sehr drin, was Athleten anbelangt. Hast schon gesagt, irgendwie wart sehr früh mit Brandon Semenuk schon unterwegs. Gibt es so Athleten, Athletinnen, die wir vielleicht jetzt noch gar nicht auf dem Schirm haben, wo du sagst, okay, die werden mutmaßlich die nächsten ein, zwei Jahre durch die Decke gehen? Und vor allem Athleten, wo du es auch gern teilen möchtest, dass die es werden.
Also ich denke, dass sicherlich spannend ist, der jetzt mittlerweile auch kein unbekannter Name mehr ist, spätestens jetzt seitdem er hier bei den Junioren den Weltmeistertitel geholt hat oder auch als er sein Video auf dem Weg zum Kindergarten gemacht hat, der Jackson Goldstone, der jetzt gerade seinen Red Bull Helm bekommen hat. Ich bin sehr gespannt, wie sich die Damen weiterentwickeln. Das, glaube ich, wird recht spannend. Da wird's da gibt's viel noch Entwicklung und da wird sich sicherlich einiges tun. Also jetzt nicht nur, also ich meine, im Cross Country sieht man ja, wie krass spannend der Sport geworden ist dort über die letzten vielen Jahre eigentlich schon. Da hast du jetzt nicht irgendwie nur eine Sportlerin, die ganze Zeit nur alles dominiert und finde ich eigentlich mega spannend, aber auch in den anderen Disziplinen auch schön zu sehen. Wally Höll, die aus doch eine Historie, so ähnlich wie jetzt der Jackson, da wahnsinnig konstant in der Juniorenzeit noch alles gewonnen hat, dann in der Elite doch etwas mehr zu kämpfen hat, obwohl sie schon stärker war. Aber es war halt mehr eine Kopfgeschichte, aber jetzt so jemanden hier in den deutschsprachigen, in Deutschland, Österreich zu haben, finde ich mega spannend und belebt den Sport sehr. Also jetzt irgendwie der nächste, der einzelne Spezielle ist jetzt wirklich schwer zu sagen. Also da ist jetzt nichts, weil ich sage, das ist jetzt genau der. Also bei uns kommen noch ein paar Mädchen auf jeden Fall hinterher, die in den nächsten Wochen auch mal kommunizieren werden. Und ja, das ist auf jeden Fall auch spannend, denke ich, dass da was passiert. Das finde ich ja ganz toll beim BMX zu sehen, als BMX den Sport BMX Park announced hat, als ich dann im Frauen, bei den Frauen was tun musste, weil die ja dann auf jeden Fall auch bei Olympia ist klar war, die sind da am Start. Dann hat sich auf einmal der Sport so entwickelt, dass ich bei diesem Jahr bei den Olympischen Spielen BMX am meisten Spaß hatte bei den Frauen. Also mehr fast als bei den Herren irgendwie. Also weil da vielleicht auch nicht so eine ganz krasse Dichte war und das bei den Frauen noch, wenn die sich halt nur zweimal drehen oder so, dann schon was Besonderes, extrem Besonderes ist. Wenn sich einer zweimal dreht bei den Männern, dann ist es halt nicht so toll vielleicht, ja, so ungefähr. Oder nicht so, dann wird es aber so extrem, dass du schon fast nicht mehr verstehst. Also als, vor allem wenn du jetzt nicht ganz so tief drin bist in der Materie.
Das stimmt allerdings, da erinnere ich mich echt immer noch an den Abend, als wir uns auch BMX angeschaut haben und zum ersten Mal die Cash Roll gesehen haben. Und ich glaube, wir saßen 2 Stunden da und haben uns das in Slow-Mo und Wiederholung angeschaut, um zu verstehen, was er macht einfach. Das war schon ziemlich gut. Ja, cool. Tarek, vielen, vielen Dank für den Einblick und für deine Zeit. Spannender Überblick auf jeden Fall nochmal. Ich bin tatsächlich ziemlich gespannt, was da an weiblichen Athletinnen bei euch so die nächsten Wochen und Monate noch announced wird.
Cool. Danke, Norman. Super.
Wir bleiben noch ein wenig sitzen und blicken ins Feuer. Wir hoffen, dass dir diese Folge des Desirelines Podcasts gefallen hat und freuen uns über Likes und positive Kommentare. Teile die Folge gern mit KollegInnen und FreundInnen, die Gefallen am Lagerfeuer finden könnten. Hast du Feedback und oder Gastempfehlungen für uns, dann schreib uns gerne eine Mail an podcast@desirelines.de. Bis nächste Woche am Desirelines Lagerfeuer.